Noch ein Tipp, bevor wir starten. Die Lemken Plu Deals 2026 für unseren Karat. Hier bekommst du aktuell bis zu 1000 Euro Preisvorteil je Meter Arbeitsbreite. 1000 Euro auf aufgesattelte und 500 Euro auf angebaute Karatgrubber. Mehr Infos zu den Plu Deals gibt es wie immer auf www.lemken.com und direkt bei deinem Lemken-Vertragshändler vor Ort. Und jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kistas.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Zunächst mit Johannes und mir. Guten Morgen, Johannes. Wie geht's dir?
Ja, sehr gut heute. Ich freue mich, dass wir wieder an diesem sonnigen Morgen zusammengekommen sind. Heute dann mit der Erwartung, dass wir noch jemanden dazu holen. Dazu gleich später noch mehr. Und wie geht's dir denn, Carina? Hast du das Wochenende gut verbracht? Wie war denn bei euch das Wetter? Bei uns war nicht so gut. Bisschen regnerisch teilweise.
Ja, so war es hier auch. Ja, ich habe das Wochenende gut verbracht. Also habe ich dir eben quasi auch schon gesagt, es war ein bisschen stressig, weil irgendwie der Vor-Osterstress hier schon losgeht. Aber ansonsten war es relativ ruhig, weil ja auf dem Acker ist gerade wetterbedingt Pause, beziehungsweise ja auch, wir sind ja durch mit der ersten Düngung und das hat alles super funktioniert. Und dann kam ja jetzt auch Gott sei Dank mal was Regen, den wir ganz gut gebrauchen konnten, weil bei uns tatsächlich, also ich hatte das auch in der Story und dann haben auch ein paar geschrieben, so nach dem Motto, oh Gott, bei uns muss es erstmal abtrocknen so, ne? Und ich freue mich schon wieder über Regen, aber wir hatten ja tatsächlich nicht so viel Niederschlag, also ja auch kein Schnee oder ne, irgendwie eine Schneedecke, die noch geschmolzen ist und so. Also von daher hat das schon ganz gut gepasst, dass es jetzt nochmal dann ein bisschen mehr Niederschlag auch tatsächlich gab. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war auch irgendwie so Freitag, Samstag, wo wir dann auch insgesamt in Summe mal über 20 Millimeter nochmal hatten. Das hat ganz gut gepasst, ja.
Ja, das ist doch schön. Vor allen Dingen, wenn man dann alles fertig hat. Ja. Hatten jetzt hier auch, waren alle noch fleißig am Düngen und so. Und dann ging es, glaube ich, Donnerstag das erste Mal los. Freitag war wieder ein bisschen besseres Wetter. Und Samstag war wirklich so ein Tag, da hat es von morgens bis abends eigentlich durchgeregnet. Ja. Finde ich immer schon, man merkt das jetzt immer mehr mit den, wenn man Kinder hat, vorher wäre das wahrscheinlich nicht so aufgefallen, weil man irgendwas gemacht hat. Aber jetzt, wenn die Kinder den ganzen Tag drin sind, dann denkt man sich immer, ja, schön. Wobei unsere Kinder auch gerne im Regen draußen gehen, wenn man den dann richtig verkauft, dann können die nämlich schön ihre Regensachen anziehen und dann matschen und dann finde ich halt auch manchmal ganz schön.
Ja, das so, gehört auch dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, man merkt es auch, dass die Natur so ein bisschen aufgeatmet hat hier tatsächlich, ne? Also so die Bäume, die sprießen jetzt auch. Also gestern hat man wieder so ein bisschen Sonne-Wolken-Mix, aber ein bisschen wärmer wieder. Heute Morgen scheint auch die Sonne und ich habe auch zum Beispiel schon Rasen nachgesät, ne, für die Hühner und so. Und da merkst du jetzt richtig, jetzt sprießt alles. Also das hat so richtig gut getan, dann der Regen jetzt.
Ja, das stimmt. Aber wobei ja in manchen Regionen, ich habe heute Morgen bei Instagram gesehen, in Ostdeutschland, dass die sogar noch leichten Frost hatten heute
ja,
Nacht.
Ja, das hatten wir auch heute Nacht noch. Also ich kann ja gar nicht sagen, wie viel, aber als ich gestern Abend ins Bett bin, das war irgendwie so um 10 und so, da hatte ich nochmal geguckt, da waren es 0,2 minus, also knapp minus. Oh. Aber ich war heute Morgen auch so ein bisschen raureif, war noch da auf jeden Fall, ja.
Eieiei. Hast du denn jetzt... nach Donnerstag dein Kühlschrank, er hatte doch keinen Strom. Hast du Probleme gehabt mit deinem Kühlschrank, wo wir gerade bei Frost sind?
Ja, das war auch ganz toll, ja. Ja, war angekündigt, ne, von den Stadtwerken. Ich weiß nicht, die haben hier irgendwie an einem Haus was gemacht, am Stromanschluss, klar, dann stand da halt zwischen 9 und 12 und ich glaube, in Summe war es auch gar nicht so lange, irgendwie sowas wie anderthalb Stunden. Das kann man ja dann schon mal verkraften. Aber dann merkt man auch einfach mal so Dinge, die man dann nicht auf dem Schirm hat. Ne? Ich bin dann irgendwie morgens auch ins Büro, so macht der Gewohnheit, als erstes drückst du auf den Lichtschalter, ach nee, geht ja nicht gut. Ja, machst einen Rollladen hoch. Ja, ich habe elektrische Rollladen, war wohl auch nichts. Ne? Also mein Handy-Akku war dann leer bis mittags, weil ich ständig irgendwie entweder die Taschenlampe anhatte oder dann E-Mails und Co. auch irgendwie dann schon mal über das Handy dann halt beantwortet habe und so. Ne? Aber wir haben es gut rumbekommen doch.
Sehr gut. Und dann war aber auch in der geplanten Zeit alles wieder
fertig. War dann alles wieder fertig und ab mittags konnte ich dann wieder durchstarten, ja.
Sehr schön. Das hört sich doch gut an, Carina. Hast du denn noch Feedback gekriegt zu unserer letzten Folge?
Ja, ich habe auf jeden Fall Eierfeedback bekommen zum Thema Eierfärben. Da hat der Benny uns geschrieben, dass er auch immer Eier färben lässt in der Firma bei sich um die Ecke und hat dann auch entsprechend Fotos geschickt, wie es da aussieht in der Eierfärberei, weil man da auch zugucken kann und die auch offen sind für Fragen und auch extra für Kinder eine Spielecke eingerichtet haben, wo die auch noch was über das Ei lernen können. Das hatte ich euch ja auch geschickt, da wolltet ihr ja schon alle hinreisen, aber leider ist es ja in Bayern.
Ja, stimmt.
Wäre dann ein kleiner Tagesausflug vielleicht trotzdem. Ja. Und das war auf jeden Fall mal ganz interessant zu sehen. Aber wie gesagt, ich bleib da auf jeden Fall auch dran, dass ich da bei uns vielleicht nochmal um die Ecke gucken kann. Hab aber derweil auch ein YouTube-Video gesehen von einer, also es ist ein Familienunternehmen. Ich kann ja gerade den Namen leider nicht mehr sagen, aber die hatten das bei Geflügelnews, ist so eine Seite, der ich folge auch auf Instagram. Die hatten das gepostet und die haben dann den Familienbetrieb auch so ein bisschen vorgestellt und das auch gezeigt. Da wirklich, wie die Eier, ne, vom, wie sie gekocht werden, wie sie gefärbt werden und dann da auch nochmal so ein, wie so ein Lack drüber kommt, ne, damit die schön glänzen und so. Und die haben da das sehr gut beschrieben.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, Carina. Also viele Fragen jetzt, wie die gekocht werden und so, das würde mich ja immer noch mal im Detail interessieren. Ob, oder kannst du halt jetzt schon verraten, werden die wirklich im Wasser gekocht oder werden die irgendwie so im Dampf irgendwie gedampft?
Ja, das ist so ein Dampf, genau, ja, wo die da drin, also es war so ein, wie soll ich das erklären? Das ist so ein, also zumindest in der Firma liegen die dann auch wie auf so Rädern, die so rund laufen, sage ich jetzt mal. Also zeige ich dir das hier auch schon wieder, ist im Podcast wieder schwer zu erklären.
Ein bisschen Videopodcast.
Ja, ist wirklich wahr. Ja, da könnte man das auch gut einblenden, genau, dann können es die Zuschauer auch direkt sehen. Aber ich kann es ja sonst vielleicht auch einfach bei YouTube oder beziehungsweise irgendwie mal teilen oder euch mal schicken. Ist, ist echt ganz interessant, aber wie es bei uns da gemacht wird, weiß ich noch nicht, weil ich es auch tatsächlich diese Woche noch nicht geschafft habe. Also Matthias hatte die Eier Anfang letzter Woche quasi abgeholt. Wir haben auch ein bisschen früher sind wir gestartet mit den bunten Eiern, weil einfach die Nachfrage schon so hoch war, weil die Leute irgendwie schon früher bunte Eier haben wollten, keine Ahnung. Und dann haben wir dann doch eine Woche früher schon angefangen und da war ich aber leider in einem Termin, deswegen hat Matthias die alleine abgeholt, aber vielleicht bin ich ja dann beim nächsten Mal dabei und kann mal hinter die Kulissen schauen und dann bei der nächsten Podcast-Folge vielleicht mehr erzählen.
Ja, da bin ich eher, das wäre auf jeden Fall spannend. Ja, Carina, ich habe auch Feedback gekriegt und zwar haben wir ja auch letzte Woche über Australien gesprochen und dass da Justus gerade unterwegs ist und ich habe dann auch Feedback von Lukas gekriegt und muss sagen, mit dem habe ich jetzt sehr intensiv auch geschrieben und da sind viele Sachen, die ich jetzt erzählen könnte, das wär, würde auch eine ganze Podcast-Folge füllen. Aber was ich wirklich am krassesten finde, ist, also der arbeitet da in so einem kleinen Ort, mit, wo es im Jahr, sag ich mal, 250 Millimeter Niederschlag gibt.
Boah.
Was ich schon erstaunlich finde. Aber was ich auch als ersten Punkt sehr erstaunlich fand, ist, dass die, das ist wirklich ein Ort, wo knapp über 100 Leute wohnen und wo es dann anscheinend so eine Gemeinschaftsfarm gibt, wo quasi alle Landwirte, die im Ort sind, die bewirtschaften sozusagen. Also die Farm, die Gemeinschaftsfarm, wo dann, sag ich mal, Sachen erwirtschaftet werden, die der Gemeinde zugutekommen. Die ist 900 Hektar groß, wo dann die Erlöse aus dieser Farm werden alle ja sozusagen in die Gemeinde gesteckt, sodass es jetzt auch in dem kleinen Ort einen Sportplatz gibt und verschiedene andere öffentliche Einrichtungen. Und das ist dann immer so, dass alle Landwirte dann an einem Tag alles säen und alles ernten. Also dann kommen dann diese 10 Landwirte und die sind dann mit 10 Airseedern, also mit diesen Sämaschinen und mit 10 Dreschern alles am Ernten und bringen das dann direkt zur Genossenschaft und der Erlös, wie gesagt, fließt dann in die Gemeinde und abends gibt es dann immer ein schönes Get-Together. Cool. Was ich aber, der zweite, finde ich eigentlich ein cooles Prinzip, muss ich sagen, weil Fläche ist ja in Australien, sage ich mal, jetzt nicht der knappeste Faktor, sondern eher das Wasser. Und dass alle dann so an einem Strang ziehen, damit es da wirklich dann Sportanlagen gibt oder ein kleines Schwimmbad in dem Ort für die Bevölkerung, finde ich das schon sehr cool. Und das sorgt wahrscheinlich auch dafür, ich denke mal, dass viele sowieso in der Landwirtschaft arbeiten, dass die Landwirtschaft da wahrscheinlich auch sehr gut angesehen wird. Ist ja sowieso in Amerika, finde ich immer zum Beispiel in vielen Ländern, irgendwie doch mehr im Tagesgeschäft der Allgemeinbevölkerung auch integriert. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Amerika ist, auf dem Land oder so, dann kommt ja auch im Radio auf einmal Werbung von John Deere oder so, wo du dir denkst.
Ja,
auf jeden Fall hat er mir dann noch erzählt, wie er sein Visum gekriegt hat und wie das also gelaufen ist. Und da weiß ich fast, weil wir sind dann irgendwie drauf gekommen, wie weit man denn so fahren muss. Und dann hat er mir tatsächlich geschrieben, der nächste Supermarkt ist 50 Kilometer entfernt. 50 Kilometer. Ja. Wenn man aber eine Stadt in Anführungszeichen haben will, muss man 250 Kilometer fahren. Krass. Und der nächste McDonald's ist 3 Stunden entfernt. Wobei ich dann jetzt nicht so darauf kann ich noch verzichten. So, Polizei auch 50 Kilometer entfernt. Krankenhaus 250 Kilometer. Aber dafür kommt einmal die Woche ein Hausarzt ins Dorf.
Das also, wollte ich nämlich gerade fragen. Ne? Ich meine, so wie du gerade schon sagst, ne, McDonald's und so kann man ja vielleicht drauf verzichten. Aber das merkt man ja schon hier teilweise in ländlichen Regionen. Oder bei uns haben jetzt auch viele, also ne, ist ja auch ein krasses Thema, dass sich viele Krankenhäuser halt nicht mehr lohnen und geschlossen werden und so. Und ich hatte das auch in einem Zeitungsartikel gelesen, auch hier so in der Eifel, wo es dann auch drum ging, dass immer mehr so, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, so Landärzte schließen, ne, und Krankenhäuser dann schließen und du dann echt weit fahren musst bis in die nächste Stadt, aber ja natürlich keine 200 Kilometer, ne, und ich meine, wenn jetzt wirklich so ein, also ne, wenn mal irgendwie ein Unfall oder sowas passiert, was Schlimmeres, das ist ja dann auch schon krass, wenn das, ja, das alles so weit weg ist.
Genau, das habe ich auch gedacht, wenn man jetzt mal auch, ich sag mal, man wird ja nicht immer genau dann krank, wenn der Hausarzt gerade da ist. Ja. Ne? Und du hast ja, ja dann, wenn du irgendwie Fieber hast oder so oder irgendwie, weiß ich nicht, wie man, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Deswegen vielleicht kann ich den Lukas noch überzeugen, dass er uns das mal genauer erzählt in irgendeiner der nächsten Folgen vielleicht.
Das wäre auf jeden Fall spannend.
Ist auf jeden Fall unvorstellbar, schon allein diese Weite und aber ja, auch mega spannend finde ich das. Also so sein Leben so einzurichten, überleg mal auch den nächsten Supermarkt 50 Kilometer entfernt. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du dann abends saß, also ich meine, ich wohne auch relativ weit außerhalb, da ich komme nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Supermarkt, ich muss mich immer ins Auto setzen und mindestens, sag ich mal, 5 bis 10 Minuten fahren, je nach Verkehrslage. Also das ist jetzt nicht so, wenn ich manche aus meinem Abi-Jahrgang höre, die wohnen in der Stadt, die sagen dann, wenn sie nach Hause gehen von der Arbeit, ich laufe mal kurz beim Rewe vorbei oder wo auch immer, pack mir das in den Rucksack und koche das heute Abend, sondern wenn das halt bei uns nicht da ist, dann habe ich auch keine Lust, dann nochmal umzugehen, so ungefähr, weil dann ist mir dann zu aufwendig. Aber wenn der nächste Supermarkt 50 Kilometer weg ist, dann muss man schon sehr gut planen können oder halt sehr strukturiert, ja, ist ja beides das Gleiche, aber es ist schon ein ganz anderer Lebensstil, glaube ich dann.
Absolut, ja, und da sieht man auch mal wieder, was wir für einen Luxus haben, ne? Also ich meine, klar, ich muss mich auch ins Auto setzen, aber ich bin in 5 Minuten gefühlt, ne, und kann mir hier noch aussuchen, ob ich von, darf ich das überhaupt sagen, Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, was weiß ich, also ne, ich habe hier sämtliche Möglichkeiten, mir dann auch noch auszusuchen, wo ich überhaupt hinfahre und da fährst du da 50 Kilometer durch die Lande, das ist schon krass, ja. Aber dann vielleicht, ne, auch im Gegenzug daher nochmal logischer, dass ja auch, obwohl ist halt die Frage, was bauen die da so an, ne? Also ich meine, ist das auch schon so ein bisschen Landwirtschaft im Sinne von Selbstversorgung dann in so einem Dorf oder ist es dann wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Getreide oder so, ne, was dann in irgendwelche Mühlen und keine Ahnung was gefahren wird? Das würde mich nämlich auch mal noch interessieren, weil dann hat also das ja auch nochmal einen anderen Stellenwert, ne?
Er sprach, diese Farm, diese Gemeinschaftsfarm hat Getreide angebaut, weil man halt so Gemüse, also jetzt nicht Gemüse, weil die wahrscheinlich auch zu wenig Wasser dafür haben. Auf jeden Fall hauptsächlich Getreide.
Okay.
Ja. Naja. Aber das bringt uns auf jeden Fall, finde ich, wir haben jetzt eine gute Überleitung zu unserem Gast. Der ist nämlich auch in Australien, so viel kann ich schon mal verraten. Und den holen wir jetzt nämlich mal dazu.
Sehr gerne.
Also, wir sitzen jetzt hier mit unserem Gast. Wir haben gerade schon im Vorgespräch einmal überlegt, er hat selber auch schon mal die Podcast-Folge gehostet mit Carina. Wir wissen nur nicht mehr ganz genau wann. Jetzt aktuell befindet er sich in Australien, macht da eine Roadshow für Lemke mit der Rubin 10-1000 Kurzscheibenegge. Und in dem Sinne, herzlich willkommen Justus aus Australien, live zugeschaltet am australischer Zeit, montagsabends, aber am selben Tag, also 9 Stunden vor der Zeit. Schön, dass du dabei bist, Justus.
Ja, schönen guten Abend, sag ich mal, Carina und Johannes. Bei mir sind es, wie gesagt, 9 Stunden oder ich bin 9 Stunden vor euch. Wie ich gerade schon gehört habe, natürlich auch mit deutlich besserem Wetter.
Ja. Wobei heute Morgen geht's, immerhin scheint die Sonne bei uns.
Ja, wir können es Moin, Justus. Also,
ja. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, das war Folge 72, Carina hat einen neuen. Da haben noch alle so über den Titel gelacht, weil du ja nicht dabei warst. Genau. Und ich mit Justus die Folge alleine gemacht habe.
Genau.
Also hat sich übrigens bewahrheitet, dass der Titel viel ausmachte. Also der hat auf jeden Fall gezogen. Ja, Justus, du hast schon gerade gesagt, besseres Wetter heißt ja in dem Sinne, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, nur die Temperatur ist wärmer, wir haben hier auch Sonne, aber du hast mehr Sonne. Wie sieht denn so das Wetter gerade bei euch aus, Justus?
Genau, vielleicht einmal kurz zur geografischen Einordnung, wo ich bin. Ich bin gerade in Gundawindi, heißt das. Das ist im Süden von dem Bundesstaat Queensland. Ich bin so ungefähr 3 Stunden westlich von der Küste. Also wenn man sich jetzt mal Australien anguckt und dann die Grenze von New South Wales und Queensland, da 3 Stunden von der Küste rein, da ist Gundawindi, ist auch ganz spannend. Direkt hinter meinem Motel verläuft der Grenzfluss. Da ist dann auch die Zeitverschiebung. Also da wären wir noch mal 1 Stunde weiter. Also wie gesagt, ich bin in Queensland, um aufs Wetter zu kommen. Hier sind jetzt gerade so noch, ich sag mal, gute 30 Grad um 6:30 abends. Letzte Woche war ich schon hier. Da hatten wir am Donnerstag den heißesten Tag mit guten 44 Grad.
Boah, 44 Grad, das ist schon...
Ja, sind das dann so schwüle 44 Grad, wie man es so aus Deutschland kennt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist es erträglicher, wie wenn es bei uns so heiß ist?
Genau, das wollte ich gerade auch noch sagen. Also es ist hier unten, sag ich mal, warum ich unten sage, komme ich gleich drauf zu sprechen, ist es Gott sei Dank eine trockene Hitze, wo ich in Australien angekommen bin. Wir sind oben in Townsville angefangen, das ist relativ, ich sag mal, weit nördlich oder weit im Norden von Queensland. Das ist so kurz vor der Grenze zum tropischen Klima. Da weiß ich noch ganz genau, ich bin aus dem Flughafen rausgekommen, da war noch schön Klimaanlage und dann kriegt man wirklich wie so einen Schlag und denkt sich so, boah, was ist hier los, total schwül. Und dann denkt man, naja, okay, gibt's bei uns in Deutschland auch. Also als ich da oben angekommen bin, war es so gute 35 Grad. Und ich dachte, naja, okay, dann soll das wohl demnächst hier mal ein Gewitter geben und dann wird das besser. Ja, da hat uns unser Servicekollege, mit dem ich hier auch viel unterwegs bin, der John Potts, der hat mich dann zum Händler gefahren. Das war so eine gute Stunde Autofahrt. Dann bin ich da ausgestiegen und in der Sekunde, wie wir aussteigen, öffneten sich die Schleusen und es fing an zu schütten. Das kann man sich nicht vorstellen. Oder man kann sich vielleicht doch vorstellen, genauso wie im Sommer, wenn so ein richtiges Sommergewitter runterkommt. Und ich weiß noch, dass ich da so dachte, so, oh Gott sei Dank, jetzt ist es gleich 10 Grad kühler und irgendwie nicht mehr so schwül. Das Einzige, was sich geändert hat an der ganzen Situation, war, dass der Boden nass war. Es war weiterhin total schwül und genauso warm. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und das war da oben die ganze Zeit. Das ist schon wirklich krass. Also diese Schwüle, das macht doch mit dem Körper relativ viel, weil man gar nicht so merkt, wie viel man schwitzt. Also man dehydriert relativ schnell. Deswegen ist hier ich generalisiere das jetzt einfach mal auf komplett Australien, was es hier überall gibt, ist Wasser ohne Ende. Also jeder hat, man kriegt immer überall Wasser und Sonnencreme. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig hier, die Sonnencreme. Zum einen, weil wir im Spätsommer jetzt gerade hier sind und zum anderen ist ja das Ozonloch hier drüber. Ne? Also hier ist die Sonne wirklich ein ganz, ganz großer Faktor, der auch ganz viel an den Geräten kaputt macht. Ne? Also zum Beispiel die ganzen Scheunen, die auf den landwirtschaftlichen Betrieben sind, die sind nicht wie bei uns, ich sag mal, um im Winter die Feldspritze oder irgendwas, was nicht unbedingt der Witterung so ausgesetzt sein soll, zu schützen. Ja, also zum Beispiel wie Dosieranheiten an einer Solitär oder so. Hier ist es wirklich komplett andersrum. Hier ist es dafür da, dass die Geräte vor der Sonne zu schützen, ne, vor dem krassen UV-Licht. Das ist wirklich ganz anders als bei uns.
Wahnsinn.
Ja, das kann man sich echt nicht vor. Aber weil ich nur mit weiß, wo du sagst, mit der Sonne und Scheune und so, das war, wo ich in Amerika war, war das auch mal ein Thema. Wenn wir so im Sommer so warm hatten und wir mussten irgendwie schrauben, dann standen die Drescher ja normalerweise draußen, aber wenn wir da dran geschraubt haben, haben wir die mal tags vorher in die Scheune geschoben, weil sonst konntest du die nämlich gar nicht anpacken, weil die so heiß waren, dass du quasi ein Ei darauf hättest braten können auf den Blechen, weißt, schon allein die Bleche runterzumachen. Deswegen haben wir die dann auch immer unter so Schuppen da gefahren, wenn wir da irgendwie schrauben mussten.
Genau dieselbe Erfahrung habe ich letzte Woche auch gemacht. Da habe ich einen Schlüssel auf der Rubin liegen gelassen und habe eben was getrunken. Es waren vielleicht 5 Minuten oder so und dann habe ich es wieder angefasst. Ich sag, das war so heiß. Ja. Kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen. Vielleicht noch mal ein kleiner Fun-Fact, oder was heißt Fun-Fact? Vielleicht etwas, was man sich gar nicht so vorstellt in Australien. Unser letzter Stop, der war in Emerald. Das ist so gute 6 Stunden nördlich von hier. Das ist eine Region, die sehr, sehr bekannt ist für Minen. Also da sind ganz viele Minen und Landwirtschaft, mehr gibt es da nicht. Und da war es auch sehr trocken drumherum. Und da denkt man sich, naja gut, der Boden, der muss total hart sein. Und dann bin ich ausgestiegen vom Trecker, weil als ich die Rubinen da eingesetzt habe vorbereitet habe für den Feldtag, da bin ich halt ausgestiegen, um einmal nach der Tiefe zu gucken. Und naja, bis jetzt war es für mich so, also ich bin ausgestiegen, habe schon gesagt, das ist aber ein fluffiger Boden, bin hinter die Rubinen gegangen und wollte den Zollstock einfach so in die Erde stecken, wie man es halt kennt. Dann hat man ja so ich hatte die eingestellt so auf ungefähr 7-8 Zentimeter, normalerweise ein Widerstand, aber man konnte den Zollstock einfach, also bis 20-22 Zentimeter ohne Probleme in den Boden drücken. Ja, das ist wirklich besonders. Und als ich den Zollstock wieder rausgezogen habe, da war richtig, also der Boden war so, die obersten 5 Zentimeter waren trocken und darunter war es wirklich noch richtig nass. Ja, das war für mich so ein Aha-Moment, dass dieser Boden dann doch die Feuchtigkeit relativ gut hält. Ne?
Mhm. Was habt ihr da für Böden? Also ist es auch ähnlich wie hier dann ganz unterschiedlich, wo du unterwegs bist?
Würde ich gar nicht mal so sagen. Natürlich, ich setze immer so zwischen 4 und 6 Stunden um. Ne? Also es ist immer schon relativ lange Strecke für deutsche Verhältnisse. Für Australien ist es so, ach ja, dann müssen wir morgen da und da. Also es ist, erstens sind die Entfernungen hier ganz anders. Deswegen sind dann auch die Böden relativ unterschiedlich. Zum Beispiel dort, wo ich, oder wovon ich angefangen habe zu sprechen, da oben bei Townsville, die Stadt, wo wir da waren, die heißt Ayr. Die Region ist sehr, sehr bekannt für Zuckerrohranbau und dort ist es so ähnlich wie Schwarzerde. Ne? Ist ein relativ, relativ sandiger, sehr, sehr schwarzer Boden. Da in Emerald, wo wir da als nächstes waren, das kann man sich eher vorstellen wie Bördeboden. Das ist wirklich ein sehr, sehr fluffiger Boden und ja, schon auch dann, ja, ich sag mal, so ein Bördeboden und aber haftet auch ganz gerne an. Aber verzeiht extrem Bodenverdichtungen. Ne? Also das ist schon krass, haben auch die Landwirte da gesagt. Hier ist es ja sehr, 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 sehr weit verbreitet, dass man mit diesen kleinen Zwillingen fährt. Ne? Also ich sage mit den schmalen Zwillingsreifen. Ne? Ja. Und hier, wo ich jetzt bin, da würde ich mal sagen, hier haben wir so einen Boden wie auf der, wie oben in Burning Heart. Relativ sandigen Boden mit einem kleinen Lehmanteil drin.
Mhm. Würde Peter mal sagen, super sandiger Sand haben wir da. Da kann man nicht.
Ja, ganz so sandig ist es hier nicht. Schon noch ein Lehmanteil mit drin. Genau. Und was halt auch bis jetzt mir persönlich noch so ein bisschen fehlt, ist diese rote Erde. Ne? Also wenn man irgendwie in Australien denkt, dann denkt man ja immer, ja, dass alles rot ist. Ja. Kann ich bis jetzt nicht so bestätigen.
Okay. Ja. Aber kann ja noch kommen, oder was? Also du wirst wahrscheinlich noch weiterreisen oder ist es da schon deine Endstation?
Nee, ich werd noch weiterreisen. Gute 2 Wochen jetzt noch. Da kommen wir dann auch weiter südlicher nach New South Wales. Das ist dann, ich sag mal so, Höhe Sydney und da kommt dann auch mal die rote Erde. Ne? Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Funfact zu diesem Bördeboden, sag ich mal, der Bördeboden, ähnlichen Boden. Haben der John Potts und ich auch einen Landwirt besucht, der ackert ökologisch. Der macht mit seinem Vater zusammen, bewirtschaften die gute 2.500 Hektar. Und der hat sich jetzt bei uns Sommer für ein Gigant 12 System mit 16 Meter Heliodor entschieden. Und damit macht er seine Bodenbearbeitung. Und ich habe ihn dann einfach mal gefragt, weil ich sagte, wie lange hast du denn die Rubinen schon? Und wie viele, die Rubinen, die Heliodor. weil man an den Scheiben gar nicht so einen großen Verschleiß gesehen hat. Und er hat gesagt, ja, ich habe die jetzt ein gutes Dreivierteljahr und habe dann jetzt mit knappe 2000 Hektar geackert. Also der ackert relativ flach, der nutzt die, um seine Zwischenfrüchte einzuarbeiten oder niederzudrücken und oberflächlich einzuarbeiten. Und ich dachte, krass, man sieht fast gar keinen Verschleiß. Und da hat der Landwirt mir erzählt, dass der Boden dort oben überhaupt nicht aggressiv gegenüber Metall ist, aber gegenüber Gummi zum Beispiel. Und er sagte, also der hat einen Raupenschlepper, bei seinem Raupenschlepper hat er den größten, oder den, beim Trecker hat er halt den größten Verschleiß an den Ketten. Ne? Und das ist halt ein wichtiger Punkt, der mir auch gar nicht so bewusst war.
Spannend. Ja, wenn du jetzt sagst, Zwischenfrüchte und so, was ist denn jetzt so, also jetzt erstmal nochmal zur Erklärung, du bist ja normalerweise mit der Rubin 10 1000, also mit unserer Rubin 10 mit 10 Meter Arbeitsbreite ja unterwegs. Was ist denn so, jetzt sind denn so die Hauptanwendungsfälle gewesen, die Landwirte damit machen wollen, oder habt ihr noch andere Geräte dabei? Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, bevor wir dazu kommen, was die damit machen dann in ihrem alltäglichen Einsatz, so wie jetzt der eine Landwirt, der seine Zwischenfrucht einarbeitet mit dem Heliodor.
Genau. Also ich bin mit einer Rubin 10 1000 unterwegs, also 10 Meter Rubin 10 Scheibenegge und einem Karat 12 6 Meter, also unser vierbalkiger Grubber. Und was sind so die Hauptanwendungsfälle? Also was sehr wichtig ist oder was für mich vor allen Dingen neu war, ist, dass die nach der Ernte, egal was es jetzt ist, ob es Baumwolle ist, ob es Kichererbsen sind oder ob es Weizen ist, lassen sie die Stoppeln stehen. Und wollen dann kurz vor der Aussaat, die hier meistens in, ja, ich sag mal, im Mintelverfahren stattfindet, wollen sie einmal die Fläche einebnen und die Stoppeln einmal oberflächlich einarbeiten, sodass die Rotte angeregt wird. Und das wird hier sehr häufig halt mit einem Speedtiller gemacht, also mit einer Kurzscheibenegge. Und Was halt für die Landwirte hier oben neu ist, ist halt diese große Scheibe. Ne? Also die haben eher kleine, sehr, sehr einfache Scheibeneggen hier und haben da aber dann die Riesenprobleme mit, dass wenn es dann doch mal trocken ist, also jetzt gerade sind wir hier in Verhältnissen unterwegs, die eher untypisch sind, weil es dann doch hier über den Sommer relativ viel geregnet hat. Wenn es normalerweise richtig hart ist, kommen die mit den Scheiben gar nicht so in die Erde und haben auch nicht so den Mischeffekt. Und das ist immer was sehr, sehr besonders ist, was hier unten so aufkommt oder in den Gesprächen halt. Ne? Also es ist auch gar nicht so, dass man, dass die Landwirte unbedingt unsere blauen Geräte kennen. Da macht man auch so relativ viel Basisarbeit, ne? Wer sind wir überhaupt? Wo kommen wir her? Was stellen wir so her? Weil man muss ganz ehrlich sagen, die Landwirte, die sind hier so extrem weit weg von irgendwelchen Händlern, dass sie meistens immer nur die Geräte kennen, die der Händler dann auch anbietet. Ne? Also zum Beispiel jetzt gerade hier sind wir bei dem Händler, SFM heißt der, und der hat mit drei Niederlassungen, deckt ein Gebiet ab, so groß wie ganz Deutschland, ne? Und da muss man sich halt einfach mal vorstellen, was das hier für Weiten sind, ne? Mhm. Und die Landwirte hier sind auch ein ganz anderes Leid gewohnt, als, ich sag mal, die Landwirte zu Hause in Deutschland, weil wenn hier was kaputt geht und, ich sag mal, jetzt übertrieben gesagt, was Schwerwiegendes kaputt geht, was man jetzt nicht mal eben so reparieren kann, dann wissen die halt, ja, okay, jetzt steht das Gerät mal 2-3 Wochen, bis Teile aus Übersee da sind. Anders kriegen sie es nicht hin oder kriegen sie es nicht ran, die Teile. Deswegen ist das hier halt ein Riesenpunkt, Teileverfügbarkeit und sowas. Und das sind halt so Basisarbeiten, die man dann hier macht. Auf die letzten Feinheiten kommt es gar nicht so unbedingt an. Ne? Also den ist auch der Preis, natürlich spielt der Preis hier auch eine Rolle, aber vor allen Dingen die gute Arbeit und dass die Arbeit auch gesichert funktioniert. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt hier unten.
Mhm.
Ich finde es total spannend, dass du gesagt hast, dass sie dich doppelt stehen lassen. Wie lange ist denn die Zeitspanne da von der Ernte bis zur Aussaat? Weil gerade, wenn man ja dann so an Trockenheit denkt und wenn man so an uns hier denkt, also da fährt ja am besten die Scheibenegge schon hinterm Mähdrescher her, ne, um die Kapillare zu brechen und um eben Wasser zu speichern. Deswegen finde ich das gerade voll spannend. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie das so stehen lassen.
Genau das war auch mein Denken und das habe ich mit dem Landwirt, mit diesem Biolandwirt auch mal diskutiert. Ich sage, warum fährst du denn nicht direkt hinterm Mähdrescher, so schnell du halt kannst, ne? Die machen das nur zu zweit. Die Ernte macht dort oben ein Lohnunternehmer für die und dann müssen die mit zwei Überladewagen halt fahren. Aber ich sage, warum fährst du nicht, sobald es geht, mit der Scheibenegge hinter dem Mähdrescher hinterher und brichst halt oberflächlich die Kapillarität und knickst die Stoppeln um. Und er hat gesagt, er lässt die Stoppeln stehen, um den Schattenwurf auf der Fläche zu lassen. Mhm. Ja, und also so ist deren Philosophie. Ich hab den dann mal erklärt, wie wir das machen oder warum wir auch hinterher fahren, gerade auch um Unkräuter oder Beikräuter und das Ausfallgetreide zum Auflaufen zu bringen. Mhm. Den Punkt haben die hier Gott sei Dank nicht so sehr. Unkräuter ist hier ist ein Thema, ja, aber gar nicht so ein Riesenthema wie bei uns, weil die hier extrem drauf achten, dass keine Verschleppung stattfindet. Also die Landwirte sind sowieso immer so, ich sag mal, einzelne Hubs. Die sind immer voll arrondiert, ne? Also denen ist auch egal, wie breit die Geräte sind und sonst irgendwas. Also das ist ganz selten mal, dass die irgendwie über öffentliche Straßen fahren und sonst haben sie irgendwie eine Privatstraße neben der öffentlichen Straße nebenher. Mhm. Das ist das eine. Also die haben gar nicht so die Verschleppung, ich sag mal, von Landwirt zu Landwirt. Und sobald wir auch mit unseren Geräten umsetzen, müssen wir die penibelst sauber machen. Also das ist dann wirklich, dass die achten da wirklich extrem drauf. Deswegen haben die gar nicht so den riesen Unkrautdruck, sag ich mal. Und was das Ausfallgetreide angeht, ist, dass die hinter Mähdrescher haben, die so ein C-Terminator heißt es. Das ist an sich eine Hammermühle, die hinten am Spreuverteiler nochmal ist und einfach alles, was da hinten ankommt, kurz und klein haut. Also da läuft sowieso nichts auf. Zu deiner Frage, wie lange zwischen Ernte und Aussaat ist, ist so ein bisschen abhängig, welche Folgefrucht kommt. Mhm. Zum Beispiel Weizen wird hier in der Region, ich sag mal so in Zentral-Queensland, so irgendwo zwischen September und Oktober geerntet, so ähnlich wie die Zeit, wenn Carina auf dem Kartoffelruder steht, hier dann am Weizen dreschen. Und dann wird danach relativ schnell, sag ich mal, Sorghum wieder ausgedrillt. Ne? Also Sorghum ist hier eine sehr, sehr wichtige Kulturpflanze, also Hirse an sich. Und die Hirse wird jetzt gerade geerntet. Ne? Da sind die jetzt so in den letzten Zügen der Hirsenernte. Und die Hirsestoppel bleibt dann meistens so lange stehen, bis die Baumwolle gepflanzt wird. Baumwolle wird dann meistens so ähnlich gepflanzt wie zur deutschen Aussaatzeit, irgendwo so im September. Und geerntet wird die Baumwolle dann jetzt ab Ende April, Anfang Mai wird die Baumwolle hier geerntet. Also es ist immer so ein bisschen halt abhängig davon, wie lange die oder welche Frucht danach folgt. Mhm. Weil ich bin auch mit dem Gedanken hier runtergekommen, naja gut, ich bin hier auf der anderen Seite der Welt. Hier ist halt, die fahren auf der falschen Seite so gesehen und der Sommer ist halt hier unten, wenn wir Winter haben. Und sonst habe ich gedacht, naja, die Saison ist genauso wie bei uns. Aber gerade hier in Queensland ist eigentlich immer Saison, weil irgendwas wird hier immer geerntet. Ich habe jetzt letzte Woche noch mit dem Landwirt, wo wir waren, gesprochen. Er hat gesagt, sein Rekord waren drei Sorghum-Ernten in einem Jahr auf demselben Feld. Okay. Ja, also wenn die das Wasser haben, wo es dieses Jahr nach aussieht, schaffen die drei Ernten pro Jahr.
Krass. Also die machen das wirklich davon abhängig, wie der Niederschlag verteilt war oder gekommen ist, um dann davon abhängig zu machen, wie viele Ernten die schaffen.
Ja, genau. Ja. Genau. Also normal sind zwei Ernten pro Jahr, pro Feld schaffen die. Manchmal schaffen sie auch drei. Genau. Aber eine Fruchtfolge haben die hier trotzdem.
So, und dann kommt quasi im nächsten Jahr, aber dann nach den drei Sorghum-Ernten kommt dann Baumwolle oder wie auch immer, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau. Also der Landwirt mit dem ich da letzte Woche gesprochen habe, der hat das einfach mal gemacht, weil er gesagt hat, gut, hat so gut funktioniert. Und da hat er auch nur einmal die Stoppeln leicht eingearbeitet und dann sofort wieder hinterher gedrillt. Das ist schon was, ne? Also das ist wirklich, wirklich spannend auch hier unten. Und auch gerade letzte Woche war ich noch auf einem Feldtag oder auf einem Baumwollfeldtag, und das war so eine Vortragsreihe. Und da auch das Spannende ist, hier wird unterschieden in irrigated und non-irrigated, also bewässert und nicht bewässert. Und da haben die halt unterschiedliche Sorten für, ne? Also sowohl im Weizen als auch im Sorghum als auch in der Baumwolle. Das sind die drei Hauptfrüchte hier in Queensland sind oder hier in Süd-Queensland sind. Da gibt es halt wirklich unterschiedliche Sachen. Also es gibt Standorte, da ist es möglich zu bewässern, und gibt Standorte, da kann man halt nicht bewässern, und da gibt es halt unterschiedliche Sorten für. Und das ist wirklich spannend hier unten.
Das glaube ich.
Krass. Und die Betriebe hast du ja schon gesagt, oder jetzt nochmal noch eine Sache zum Sorghum fällt mir noch gerade ein. Sorghum ist ja, hast du ja gesagt, eine Hirsenart, die hat natürlich ziemlich große organische Reste, die dann da auf der Fläche verbleiben, oder die wird ja ziemlich hoch gedroschen auch, ne? Da sind ja nur diese, da sind ja so, wie soll ich die beschreiben, oben guckt ja quasi nur das Erntegut raus und der Rest bleibt ja eigentlich auf der Fläche, und da nehmen die jetzt auch dann normalerweise dann eine Kurzscheibenegge für die Einarbeitung, oder wird da auch direkt gesät, oder wie läuft das dann ab?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Hier wird, oder mit denen ich gesprochen habe, die benutzen alle eine Kurzscheibenegge, was man nicht so richtig nennen kann. Das ist eher eine Kelly Chain, einfach um die Stoppeln abzuknicken. Was anderes kann diese Kelly Chain ja nicht. Und weil Sorghum hier so ein wichtiger oder so eine wichtige Frucht ist, habe ich beim letzten Feldtag einfach mal den Landwirt angehauen und habe gefragt, ist es möglich, mal mit der Rubin in Sorghumfeld reinzufahren, weil ich auch selber sehen wollte, wie gut die Rubin mit dieser riesigen, enormen organischen Masse klarkommt. Und er hat gesagt, ja, klar, aber bitte fahr mit den Reihen und nicht gegen die Reihen. Mhm. Nee, nicht irgendwie in einem leichten Winkel oder sonst irgendwas. Und ich sagte schon, dann trifft diese riesige organische Masse immer nur genau eine Scheibe, so gesehen. Na, wir probieren es mal. Ja, dann bin ich losgefahren, der Händler ist mitgefahren, der Lemken-Kollege ist mitgefahren, und genau in dem Moment, der Feldtag war eigentlich schon vorbei, kamen noch zwei weitere Kunden. Ja, und ich habe gesagt, naja gut, ich wollte irgendwie alleine da ganz gerne hinfahren, bin dann rausgefahren, bin losgefahren und habe erst gedacht, das sieht schon in Ordnung aus, aber noch nicht hundertprozentig. Da habe ich die Arbeitstiefe minimal verändert. Also wir haben hinterher einmal gemessen. Also ich habe die von 7 Zentimeter auf ungefähr 10 gestellt, und dann sah es richtig gut aus. Also ich war positiv überrascht, sag ich mal. Und nicht nur ich, neben mir saß der dieser Farmmanager, der sagte, hat er noch nicht gesehen. Und aus genau einer Bahn, die ich machen durfte, wurden dann, ich weiß nicht wie lange, ich bin bestimmt eine halbe Stunde da rauf und runter gefahren, weil dann auch alle irgendwie nochmal auf dem Trecker mitfahren wollten und sich das Arbeitsergebnis bei der Fahrt angucken wollten. Das war definitiv einer der Highlights in meiner Demo-Zeit hier unten.
Cool.
Ja, und das ist echt immer das. Ja, oder macht. Ja.
Nein, mach du. Jetzt du, Johannes.
Das ist echt immer das Thema, dass die viele Länder solche Maschinen ja noch nicht unbedingt so im Fokus haben und auch gar nicht dann wissen, was man damit alles eigentlich machen kann. Und das eröffnet ja gerade dann solchen Märkten ganz neue Möglichkeiten, auch in der Bodenbearbeitung und im Management von den Stoppeln. Das ist ja das Gleiche in Nordamerika mit der Rubin 12. Und bis dahin gab es ja kein Gerät mit so großen Scheiben, die nicht an einer Welle waren, sondern einzeln aufgehängt. Und damit haben die halt auch ihr komplettes Stoppelmanagement auf den Betrieben, die jetzt eine Rubin 12 haben, halt umgestellt von mehrfachen Überfahrten zu einer Überfahrt hin. Und das finde ich immer das Spannende, wenn man auch mit den Auslandsgesellschaften spricht. Und gerade wie du jetzt erzählst da mit dem Sorghum. Ich weiß selber, weil ich in Rumänien, wo ich da mal gearbeitet habe, hatten wir auch Sorghum. Das war halt immer so ein richtiges, ja, war jetzt nicht so schön zu bearbeiten. Ja. Und kann so eine Kurzscheibenegge schon nachher auch die Aussaat extrem erleichtern, muss man ganz einfach sagen. Ne? Aber die Erfahrung haben die Australier jetzt ja offensichtlich auch gemacht.
Ja, definitiv. Und genau das, was du sagtest, ist da auch noch aufgefallen, dass sie sonst sagt, da fahren wir 2-3 Mal kreuz und quer irgendwie über den Acker. bis wir das halbwegs eingearbeitet kriegen. Und das machst du jetzt gerade mit einer Überfahrt, ne? Das ist schon echt ein Riesenpunkt hier. Und naja, wie ich schon sagte, man muss einfach irgendwann mal sich auch die Leute schnappen und sagen, hier komm, ich überzeug dich jetzt von unseren Geräten, ob du willst oder nicht, angucken, ne? Dabei erleben, daneben stehen und irgendwie erzählen, was wir alles Tolles können, ist das eine, aber das dann auch zu zeigen und damit dann auch zu beweisen, dass das auch so funktioniert, ist ja natürlich dann was ganz anderes.
Ja. Das ist ja das, was wir eigentlich auch immer sagen, ne? So Feldabende sind ja immer, was heißt wertvoller als wie jetzt eine Agritechniker, ne? Wenn du das Teil dann eben auch in Action siehst und das Ergebnis siehst und dir du die Erde mal anfühlen kannst und sehen kannst, wie es eingearbeitet ist, ist ja bei uns hier in Deutschland nichts anderes. Das ist, überzeugt ja dann einfach auch noch mehr.
Ja, definitiv. Ja. Also die Agritechniker ist gut dafür, wenn man sich mal 10 unterschiedliche Geräte nebeneinander angucken will, weil man die dann doch, ich sag mal, mit einem akzeptablen Fußweg sehen kann. Und ja, so ein Ding live erleben ist natürlich das eine, ne? Und zum Beispiel noch die, wo ich da auch in dem Sorghumfeld war, sagte der Landwirt dann, ne, wo unser Feld schon so ein bisschen lief, so, boah, die Rubin, die macht aber wirklich eine super, ein super Ergebnis. Könntest du mit mir da mein Airstrip noch ein bisschen einebnen? Und ich sag, dein was? Ja, mein Airstrip. Und da hatte der eine Landebahn mitten im Feld, ja, hat mir dann saß neben mir und sagte, wo wir dann auch vom Sorghumfeld zurück waren, saß neben mir, sagte, hier geht's los. Und der hatte so einen kleinen Hangar, da steht seine Cessna drin. Und gesagt, da hinten diese Baumreihe bitte anpeilen. Und dann habe ich eine AB-Linie gemacht, bin zweimal rauf und runter mit Scheiben im Feld, mit Scheiben in der Erde gefahren zum Einebnen und dann noch zweimal mit ausgehobenen Scheiben, damit ich, weil die Rubin 10.000 ja auf den Walzen hinten läuft und man das Ganze noch mal ein bisschen mehr rückverfestige, habe ich ihm seine Landebahn wieder eingeebnet. Ne? Das ist komplett anders. Ne? In Summe hat er 3 Farmen bewirtschaftet, in Summe gute 15.000 Hektar. Aber von diesen 15.000 Hektar sind, ich sag mal, lediglich in Anführungszeichen 5.000 Hektar Ackerland. Die anderen Flächen sind Dauergrünland so gesehen. Stehen Rinder drauf. Und die Farmen liegen aber jeweils so gute 2 bzw. 4 Stunden mit dem Auto entfernt. Ne? Da ist aber mit dem Flugzeug natürlich deutlich bequemer hin und her zu fliegen.
Das ist auf jeden Fall auch verrückt. Ein ganz neues Arbeitsfeld für die Rubin. Die wäre wahrscheinlich vorher auch nicht drauf gekommen, oder?
Nein. Ja, also das ist wirklich, wirklich spannend und das ist eine Erfahrung, die halt auch extrem wichtig ist, ne? Ich lerne hier jeden Tag wieder dazu. Also das ist unglaublich.
Das ist ja das, was wir öfters jetzt schon in unseren Folgen gehört haben, sei es jetzt mit Alessandro, der über den Reisanbau spricht, oder Carlos in Chile. Man hat halt in allen Ländern andere Anwendungsfälle von den gleichen Geräten und wie auch immer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da jeden Tag was dazulernt und einen anderen Blickwinkel auch auf die Sachen hat, wo man in Deutschland immer meint, ja, Stoppelbearbeitung muss immer so und so laufen, aber das ist halt überall anders. Das kann man nie so über einen Kamm scheren. Also,
ja, definitiv.
Kann ich mir absolut vorstellen, ja.
Und vor allen Dingen, ich bin mit der Erwartung hier runtergekommen, so eine Demo-Tour zu machen, wie ich es irgendwie vielleicht aus Deutschland kenne. Und dann waren beim ersten Feldtag waren so gute, ja, irgendwas zwischen 30 und 50 Landwirte da. Und mein erstes Empfinden war so, oh, okay, war jetzt irgendwie nicht so gut besucht. Und habe dann hinterher mit dem Verkäufer von dem Händler gesprochen. Der sagt, Alter, mega, dass so viele gekommen sind für das Wetter, dass wir nicht im Feld waren. Unglaublich. Und er sagte, naja, der kleinste Landwirt, der jetzt hierbei war, der bewirtschaftet 1.000 Hektar. So, wenn man das mal eben hochrechnet, ne, dann kann man sich mal relativ schnell, kommt man auf eine relativ hohe Hektarleistung, die da gerade da waren. Und noch ganz, ganz spannend ist, dass es, oder die Qualität, ne, also die Landwirte, die kommen nicht, um einfach da, ich sag mal, einen netten Grillabend und ein Bierchen zu haben, sondern die kommen, um sich zu informieren. Also hier heißen die Kicking Tires, also die nur gegen Reifen treten, die habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Das ist übrigens international, der Begriff. Ne? Das ist, Die Reifentreter. Ja, genau.
Und die kommen dann und haben meistens erstmal einen relativ skeptischen Blick auf die Rubin 10, weil da so viele Federn zu sehen sind und Dinge, die sich bewegen. Und wenn ich dann komme, ja, die haben halt Angst, dass alles, was sich bewegt, kann irgendwo kaputt gehen. Mhm. Und wenn ich denen dann aber erkläre, wie das funktioniert mit der Überlastelement, dass das jede Scheibe einzeln aufgehangen ist und mit dem Überschlagsystem, also dass diese Kraft, wenn die Scheibe zurückkommt, nicht in den Rahmen geht, sondern halt einmal das ganze Überlastelement so übernicken kann und so, dann verstehen die das und stehen daneben und sind wirklich begeistert und stellen dann auch sehr, sehr interessierte Rückfragen. Und spätestens dann, wenn ich mit denen eine Runde fahre oder die selber fahren und ich daneben sitze, sehen sie, erleben sie, was es heißt, eine symmetrische Scheibenaufteilung haben, weil auch die ist hier quasi ganz neu. Man hat halt keinen Seitenzug und das ist halt unglaublich, wie die dann da sehen und mit den, ich sag mal, leuchtenden Augen neben einem sitzen und sich dann doch das Arbeitsergebnis angucken. Das ist immer, also das fasziniert mich und halt natürlich, dass die Leute sich auch so dann dafür interessieren. Ne? Also da kommt keiner und sagt, was ist das denn ja, das ist ein Grubber, ja, Grubber brauche ich nicht, sondern was kann der Grubber denn, was ist das Besondere an dem und so. Das ist schon wirklich cool. Ne? Und generell alle Australier oder alle, die ich hier kennengelernt habe, egal ob es jetzt in der Stadt war oder ob es auf dem Land war oder sonst irgendwo, übelst lieb. Ne? Also die sind alle so, so freundlich und naja, alle, die mich so ein bisschen kennen, wissen ja auch, dass ich mich selber ganz gerne reden höre und auch ganz gerne erzähle. Und man verfällt ja halt relativ schnell in so einen Smalltalk. Und es ist mir schon so oft passiert, dass ich an der Kasse stehe im Supermarkt, weil ich mir irgendwie noch eine Kleinigkeit geholt habe zu essen oder so. Und dann fragt halt die Kassiererin, ja, wie geht's dir? Und so sagst du, ja, gut und so. Und dann irgendwie stehst du da plötzlich 3, 4, 5 Minuten und unterhält sich mit einer wildfremden Kassiererin. Und guckst du da hinten, die Schlange wird immer länger. Ach ja, ich bin ja nur hier zum Bezahlen. Das ist halt schon mega schön hier unten.
In Deutschland nicht auszudenken, was dann los wäre.
Ja, ja, aber auch hier im Straßenverkehr, ne? Alle lieb, ne? Irgendwie fährst du in den Kreisverkehr rein, da wartet dann mal einer und so. Und das ist wirklich, wirklich cool.
Schön. Ist das denn auch der größte, so wenn du sagst, jetzt der Unterschied im Alltag, die Leute sind alle sehr freundlich. Man sagt in Australien auch nach, dass die teilweise vielleicht ein bisschen entspannter sind, auch bei allem. Würdest du sagen, dass das auch bei den Landwirten so der Fall ist? Auch in ich meine, du hast jetzt so viele Ausnahmesituationen wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber wenn man jetzt, so einen Arbeitsalltag da hat, da sind ja durchaus viele Leute in Deutschland immer gestresst, egal welchen Job sie jetzt nachgehen. Wie würdest du das jetzt so sagen bei den Australiern?
Nein. Die sind hier total, also so tiefenentspannt. Auch da ein Beispiel mitbekommen, da waren wir kurz davor, dass die Geräte abgeholt werden. Also die werden hier immer mit einem LKW von links nach rechts gefahren. Auch hier total cool. Die Rubin 10.000 ist ja 3,97 Meter hoch. Also ziemlich an der Grenze. Da kommt er hier mit so einem ganz normalen Tieflader an, das Ding oben drauf gestellt. Ich sag, die ist 4 Meter hoch. Ja, ja, bis 5,30 Meter haben wir hier gar kein Problem. Fahre ich so mit. Ah, alles klar. Super. Und dann, wo ich halt dabei war, die sauber zu machen und halt transportfertig zu machen, da kam dann so ein kleiner Schauer runter, bin ich zu dem Landwirt gegangen und der war da und hat einem Klimakompressor gearbeitet an einem von seinen Treckern. Und es war samstags und ich habe ihn gefragt, ich sei hier so und so, ein bisschen gesprochen und dann sind wir über das Hobby Motocross-Fahren dann doch irgendwie weiter ins Gespräch gekommen und dann hat er gesagt, hast du eigentlich schon mal Baumwolle gesehen? Ich sage, nee, in meinem Leben noch nicht, ja. Dann sind wir losgefahren und dann haben wir erstmal so schöne 2 Stunden OKF gemacht. Ne? Er war relativ stolz, mir seine ganzen Felder und auch unterschiedliche Farmen zu zeigen. Also Farmen heißt dann, da haben die, das sind alles so Unterschied, da sind dann ich sag mal Schuppen oder Hallen, die an 2 Seiten, also an den kurzen Seiten offen sind. Mhm. Da stehen dann so ein paar Geräte drin. Daneben steht meistens noch große, große Getreidesilos. Und als letzten Halt hatten wir dann die Scheunen, wo seine Mähdrescher stehen und sein Baumwollpflücker. Also drüber gesprochen, ne? Also über die Mähdrescher und so. Und da habe ich ihn halt gefragt, weil ich mir das bis dato nicht vorstellen konnte, wie Sorghum geerntet wird. Sorghum wird hier wie Mais angebaut, nur nicht in einer 75er-Reihe, sondern in einer 1 Meter bis 1,20 Meter-Reihe. Das kommt immer ganz drauf an, wo man ist, so wie in Deutschland. Ich sag mal mit Mais 75er-Reihe und 50er-Reihe. Und er sagt, ja, hier ganz normaler, ganz normal mit dem Header, this front. Also Header heißt hier, ist nicht der Vorsatz, sondern der Mähdrescher heißt hier Header. Und Front ist das Schneidwerk. Also wird das ganz normale Schneidwerk benutzt. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie sowas wie ein Maispflücker oder sonst irgendwas. Und er sagt, ja, eigentlich wollte ich heute auch gerne ernten, ist super Wetter und so. Und ich sage, ja, und warum nicht? Naja, ist Samstag, die haben alle frei. Dann ist das so. Ne? Also da wird sich jetzt nicht so die riesen Sorgen drum gemacht. Ne? So, oder was du heute nicht schaffst, das fangen wir morgen vielleicht an.
Aber die haben ja auch dann ein sichereres Erntefenster, oder? Also kann man ja so sagen, die haben jetzt ja nicht das Elend, dass jetzt irgendwie dass alle drei Tage wieder Regen kommen kann, wie man das in Mitteleuropa hat. Oder haben die da doch durchaus solche Probleme? Hast du dich darüber zufällig mit dem unterhalten?
Ja, habe ich. Und er sagte, normalerweise ist es so, da haben die halt irgendwann sind es mal 3-4 Wochen trocken und wenn da mal einen Tag nicht dreschen kannst, dann ist das halt so. Jetzt gerade in diesem Sommer oder jetzt gerade sind wir ja hier im Spätsommer, haben die schon eher so ein bisschen auch die Wetterthematik, weil jetzt gerade ist es da oben überflutet, wo ich war. Also da kamen, ich glaube, jetzt muss ich lügen, 240 Milliliter runter in der letzten Woche oder in den letzten Tagen. Und so ein bisschen Stress haben die dieses Jahr schon. Normalerweise haben die natürlich viel, viel mehr Zeit, das zu machen. Und wenn wir schon mal dabei sind, was so ein paar Kennzahlen angeht, den habe ich dann auch gefragt. Ich sage, wie viel Niederschlag habt ihr denn überhaupt hier? Und da sagte er, ja gut, wir haben hier so zwischen 450 und 500 Milliliter pro Jahr. Und dieses Jahr hatten die schon, also zu dem Zeitpunkt, als ich da war, vor dem großen Regen, hatten die schon 250 Milliliter. Ne? Also da war schon über die Hälfte des normalen Jahresniederschlages schon, ich sag mal, in den ersten zwei Monaten gefallen.
Mhm. Boah, krass. Also ist das da auch ein bisschen aus den Fugen? Ist das jetzt einmalig so bei denen oder haben die das schon öfters jetzt gehabt, dass sich das so stark verschoben hat?
Nee, die sind, das ist einmalig. Das ist was Besonderes für die. Und um ehrlich zu sein, freuen die sich auch so ein bisschen darüber, weil die ihre ganzen Wasserreservoirs jetzt mal gefüllt werden, ne? Womit die dann regnen können. So, also das ist, wie gesagt, die sind hier halt auch alles etwas entspannter. Von daher, ich habe jetzt noch keinen Landwirt irgendwie erlebt, der gesagt hat, scheiße, jetzt müssen wir irgendwie unbedingt ins Feld oder so. Die sagen eher, oh, wir warten noch mal lieber einen Tag länger. Das ist so, und vielleicht sind die auch so entspannt, weil die ja gar nicht so diese Erntesaisons haben. Ne? Also ich habe den erzählt, dass jetzt gerade bei uns oder bei mir zu Hause die Gülle-Saison losgeht und dass da alle sehr heiß drauf sind und dass, wenn es dann in die Ernte geht, ist es hier genauso. Oder ob es da genauso ist, ich sage mal, seid ihr dann auch heiß, wenn es irgendwie in die Sorge um Ernte geht oder sonst irgendwas? Und er sagte, was habt ihr? Ihr freut euch? Ich sage, so voll lange Tage. Wir ernten hier immer. Auch Mähdrescher fahren, ja, mache ich halt, aber ja, und ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage, bei uns, wir können tagelang vorher nicht schlafen, wenn wir wissen, übermorgen wir müssen die Gerste dreschen oder so.
Ja, das sieht man nochmal einen großen Unterschied, ja.
Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Also jetzt dann zum Beispiel wollten sie anfangen mit ein bisschen Stoppelbearbeitung und dann hatten sie schon ein paar Felder, die hier Paddocks genannt werden, vorbereitet und dann, ja gut, passt doch nicht so gut, da hängen sie die Sämaschine dahinter und fahren los. Ne? Es ist wirklich, also das ist unglaublich, weil es halt hier, ich sag mal, nicht so eine klar definierte Saison gibt, wie es bei uns ist.
Ja, krass. Verrückt. Wie machst du das denn? Man sagt in Australien ja auch nach, dass sie einen ziemlich starken Dialekt haben, Justus. Und wir haben ja dann bei Lemken, haben wir ja, weiß noch, wo wir gesprochen haben, gesagt, das schadet ja nie, wenn man mal so eine Reise machte und dann seinen Mitarbeiter da möglich, um auch Englisch zu lernen. Sprichst du jetzt feinstes australisches Englisch oder hast du noch dein schönes Schulenglisch und die verstehen dich nicht, was du sagst? Oder wie kommst du so zurecht?
Es war zu Anfang sehr, sehr, sehr schwer, weil ich gesagt habe, die machen den Mund nicht auf beim Reden.
Ja.
Also die haben irgendwie den Mund immer mehr oder weniger die Lippen so nah beieinander, wie es geht. Das war sehr schwer. Und die haben halt auch andere Begriffe, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Ne? Also Header ist hier der Combine-Harvester. Was dann als Combine-Harvester, Header ist eigentlich das Vorsatzgerät. Hier heißt es Front. Dann heißt es Short Disc Harrow, ist irgendwo bei uns die Kurzscheibenegge. Hier wird es Speed Tiller genannt. Bei uns heißt es Cultivator als Grubber. Hier heißt es aber Ripper. Das sind so unterschiedliche Sachen. Was ich hier häufig als Feedback bekommen habe, ist, dass ich den Slang schon ganz gut angenommen habe. Also zum Beispiel die Wörter Noise oder Water, die sprechen sich hier halt anders aus. Und das geht schon. Also ich würde behaupten, um deine Frage zu beantworten, Johannes, ich bin eher im australischen Slang unterwegs als im Oxford-Englisch.
Wie lange bist du jetzt da? Das ging ja schnell.
6 Wochen bin ich jetzt hier.
Doch schon.
Wobei man sagen muss, man nimmt ja sehr schnell, finde ich, immer diese Sachen an. Wenn man mal 1-2 Wochen dauerhaft Englisch gesprochen hat, ne, dann teilweise fängt man ja schon an, dann seine Gedanken in Englisch irgendwie zu machen. Ich weiß nicht, also zumindest war das bei mir immer so, wenn ich irgendwie längere Zeit im Ausland war. Habe ich mich immer selber gewundert, wie schnell sowas doch geht, dass man seine Sprache da quasi umstellt. Weil du hast wahrscheinlich ja nicht, weil das hätte ich mir nämlich jetzt auch noch, mich nämlich auch noch gefragt, wie das ist mit den Backpackern. Hast du viele Backpacker schon gesehen oder sind da im Moment Backpacker bei dir in der Region, mit denen du vielleicht sogar Deutsch sprechen konntest, oder ist das eher im Moment nicht so die Saison dafür?
Vielleicht nochmal erstmal zur ersten Aussage von dir, sag ich mal. Ich bin ja auch runtergekommen und habe erst gesagt, ey, ich verstehe hier kein Wort. Ich dachte, ich kann Englisch.
Ja.
Das wurde Gott sei Dank relativ schnell besser. Das kann ich definitiv unterschreiben. Was für mich schwierig ist, wenn ich dann abends mal, ich sag mal, mit dem Headquarter telefoniere, dass sie mir dann schon so ein paar Begrifflichkeiten, die ich häufiger über einen Tag benutze, also im englischen Sprachgebrauch, ja, dass ich dann überlege, wie war es denn nochmal so im Deutschen oder so, und da dann das quasi nicht 1:1 so übersetze. Das ist schon so, aber ich bin immer froh, wenn ich Deutsch sprechen kann. Bis jetzt habe ich noch keine Backpacker gesehen bei dem Landwirt, wo ich, bei diesem Bio-Landwirt, wo wir waren, mit der 16 Meter Heliodor. Da ist einer, der wandert gerade nach Australien aus. Der ist Deutscher, der kommt aus Schleswig-Holstein, der zieht mit seiner Frau hier runter. Der hat gerade seine permanenten Aufenthaltsgenehmigungen beantragt. Und letztes Wochenende durfte ich ein Wochenende in Brisbane verbringen. Und da bin ich samstags abends mal rumgelaufen, oder was heißt rumgelaufen, von meinem besten Freund. Der hat mir einen Pub empfohlen. Der hat gesagt, da muss man hingehen. Dann bin ich da hingegangen und da standen zwei Jungs an der Ecke und wollten sich gerade einen E-Scooter leihen. Und ich hörte, die sprechen Deutsch. Und ich sag, komm, ich hau die einfach an. Ich hab die angequatscht. Und habe gefragt, ob ich, was sie abends noch vorhätten und ob ich irgendwie da mit denen zusammen irgendwie ein bisschen den Abend verbringen dürfte. Ja, klar, voll gerne und so. Ja, und dann hatten wir da doch einen relativ schönen Abend letzte Woche Samstag. Das war dann mal ganz schön. Aber Backpacker-Saison ist, glaube ich, in Australien immer. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwo richtige eine Saison gibt. Und ich bin ja auch nicht da unterwegs, wo die Backpacker sind. Ne? Die Backpacker sind da, wo die ganzen Instagram-Spots sind, und wo die Instagram-Spots sind leider nicht die Lemken-Geräte.
Ja. Ja, aber die müssen ja irgendwo mal auch ihr Geld verdienen. Ne? Die können ja nicht überall nur da sein, wo schöne Fotos sind. Die müssen doch auch auf den Farmen arbeiten, oder nicht? Weil das ist doch tatsächlich, ist das nicht ein sehr wichtiger Punkt auch in Australien? War das nicht sogar zu Corona irgendwie Krise, weil die keine Mitarbeiter gefunden haben zur Ernte und so, weil keine Backpacker einreisen durften?
Ja, genau so ist es. Der Ben Carey, unser General Manager hier für Australien und Neuseeland, hat auch von einer Farm erzählt, die halt wirklich 7000 Hektar bewirtschaften, und das machen auch nur Vater und Sohn, oder beziehungsweise die haben so einen Farmmanager, und die machen das komplett nur mit Backpackern. Also da fahren dann irgendwelche Backpacker die ganzen Schlüsselmaschinen, also Mähdrescher, Überladewagen, machen die Aussaat, machen die Bodenbearbeitung da. Das gibt's schon, aber da, wo ich jetzt unterwegs war, da waren jetzt gar nicht so viele Backpacker. Also ich glaube auch einfach, weil ich halt vielleicht etwas, ich sag mal, zu weit von der Küste dann vielleicht doch entfernt bin.
Ja. Ja gut, das mag wahrscheinlich sein, ja. Aber das finde ich auch grundsätzlich spannend, so Backpacker, dass sie dann auch so Mähdrescher fahren, wo man ja, sag ich mal, in Mitteleuropa, ist das ja, sag ich mal, die hochheiligste Maschine, wo man nach Möglichkeit keinen drauflässt, der nicht schon mit seinem 10. Lebensjahr 5 Jahre lang Mähdrescher gefahren ist, so ungefähr. Und da ist jetzt schon einfach irgendeinen drauf. Ganz hast schon mal Auto gefahren, so ungefähr. Ja, ja, Autobahn. Ja, da kannst du bestimmt noch mehrere schon fahren. Fahr mal um. Kann man sich nicht vorstellen, finde ich.
Da muss man schon zu sagen, dass die, die dann Mähdrescher fahren, die kommen auch aus der Landwirtschaft. Ja, ja. Also da, ja, ja, das sind schon, also die, die die Schlüsselmaschinen fahren, die kommen dann schon hier runter, um hier auch dann Mähdrescher zu fahren. Ich sag mal, die Backpacker, die hier runterkommen, um einfach nur um das Land zu erleben, das sind dann solche Bananenpflücker. So werden sie hier auch hin und wieder mal genannt. Also die sind dann eher im Norden von Queensland auf den Bananenfarmen und pflücken Bananen. Oder Avocados oder Ananas oder sonst irgendwas. Ne? Ist übrigens auch ein schönes Gefühl, wenn man im Supermarkt regionales Obst kauft, was bei uns halt immer irgendwo Überseeware ist. Ne? Das wird halt hier im eigenen Land angebaut. Das ist schon ganz lustig.
Mhm. Ja, aber gutes Stichwort. Wie ist das denn, isst man denn dann dadurch, dass es so lokal ist, auch viel gesunde Sachen oder ist der Ernährungsstil eher, sag ich mal, etwas amerikanisch angehaucht?
Das ist so ein Punkt, ich habe mir gedacht, naja, komm, fliegst hier runter, arbeitest so viel, hast du irgendwie viel Bewegung, bist im Sommer, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, ein paar Kilo abzunehmen. Ja, bei der Kultur ist es hier aber tierisch schwierig. Also ich weiß noch, wo mich John dann vom Flughafen abgeholt hat und wir am nächsten Morgen dann frühstücken gegangen sind. Also hier ist es so, dass man, dass auch Hotels haben gar kein Frühstück, man geht immer irgendwo hin frühstücken. Und ich so, ja, schlag die Karte so auf, ich nehme Rührei und Bacon mit Toast, das ist hier so das klassische Breaky, wie das Frühstück hier genannt wird. Und dann kriegte ich so einen Teller und guckte da mit großen Augen hin und sagte, eigentlich wollte ich heute noch irgendwie was arbeiten, wenn ich das jetzt alle esse, dann bin ich voll, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Ja? Und das zieht sich dann auch so über den Tag, ne? Auch dann abends ist sehr, sehr amerikanisch. Was hier so, ich sag mal, das Nationalfood ist, ist Parmi. Parmi ist so ein, naja, ich sag mal, wie ein Cordon Bleu, nur nicht zugeklappt. Also das ist ein Chicken-Schnitzel mit Bacon und dann mit Käse überbacken. Dazu gibt es natürlich ausreichend Pommes und einen kleinen Salat. Das ist so, genau, Tomatensauce ist auch noch drüber. Also es ist mehr oder weniger wie eine Schinkenpizza, nur dass der Teig halt aus Hähnchenschnitzel besteht. das gibt es hier wirklich überall und auch in unterschiedlichsten Varianten. Und was hier auch noch ganz viel gibt, ist Rindfleisch, ne? Also Steak.
Ja.
Weil hier auch so viel Rind, produziert wird, beziehungsweise halt auch einfach ganz, ganz viel Rind lebt.
Aber essen die Australier denn bei der Hitze dann mittags immer, also wie ist er denn jetzt, ich sag mal, in manchen Ländern wird ja mittags nicht gegessen, dafür abends ausführlicher oder wie ist er denn in Australien dann? Oder weil sowieso überall eine Klimaanlage ist, essen die einfach dreimal am Tag schön warm mit Bacon und Parmi und allem oder machen die ja mittags Schonkost oder wie ist das?
Ja, Schonkost ist hier auch immer eher wo so ein Sandwich, wo man auch einen Kalorienbedarf den ganzen Tag gerne mitdecken kann. Aber es ist schon eher so, dass dann morgens und abends warm gegessen wird, ne? Also
ja.
Mittags dann nicht unbedingt. Genau, also so ist das hier schon und ich habe mich auch versucht, so ein bisschen einzugrenzen, was das Essen angeht. oder halt nicht immer so viel, so deftig essen. Ich frühstücke generell eigentlich nicht so viel. Dann genieße ich hier lieber einen von diesen super leckeren Kaffee. Also der Kaffee hier unten, der ist, ich weiß nicht, was anders ist. Ich werde auf jeden Fall ein Kilogramm von den Kaffeebohnen mitnehmen nach Hause. Der schmeckt hier wirklich, keine Ahnung, komplett anders als den Kaffee, den ich bis jetzt kannte. Ist wirklich sehr, sehr lecker.
Aber trinkst du denn schwarz oder trinkst du dann so ein, wie hältst du schön beim Drive-In bei Starbucks an und holst dir morgens einfach so ein Flat White, ein Liter schön oder was? Oder?
Ja. Nee, also es ist ein Fat White auf jeden Fall, aber es ist kein ganzer Liter.
0,7. Dann hast du extra in deinem Pickup hast du so einen großen Halter, ne, wo man auch den großen Becher reinstellen kann.
Ja, so amerikanisch ist es dann doch nicht. Also die Kaffeegrößen sind eher den deutschen Kaffeegrößen angeglichen. Aber es ist schon günstig, ne? Also so ein großer Flat White kostet hier irgendwo $5. $5 sind ungefähr 3 Euro und der kommt immer aus einer Siebträgermaschine. Da sind immer frisch gemahlene Bohnen drin. Der Kaffee ist immer frisch aufgeschäumt. Man hat immer, wenn man den Deckel abnimmt, so ein Herz oder irgendwie so ein Stuhl oder sowas in seinem Milchschaum und so. Also das ist schon echt anders hier. Also der Kaffee ist schon günstiger, das ist so.
Und generell die Preise so für Lebensmittel, wie sind die?
Ähnlich zum Deutschen. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht sogar etwas teurer. Das schon. Aber es ist im Verhältnis wie im Deutschen. Ne? Man verdient hier unten etwas mehr. Im Großen und Ganzen. Dafür ist halt auch alles etwas teurer. Mhm. Aber das passt. Also es ist jetzt nicht signifikant, dass ich sagen würde, hier unten ist es extrem teuer oder extrem günstig. Ah, was hier unten extrem teuer ist, ist Bier oder Alkohol in allen. Ne? Also das ist schon teuer.
Ja, gut, das hat man ja schon öfters gehört, aber das ist ja nicht nur in vielen Ländern der Welt so, dass es nicht so günstig ist wie in Deutschland. Tja, nehmen wir mal aber die Priorität.
Dennoch vielleicht wird hier unten auch gerne Bier getrunken.
Ja, ich glaube, das ist ja auch international trotzdem überall etwas ähnlich.
Ja, das ist etwas, was ich definitiv sagen kann, was gleich ist wie in Deutschland. Nach getaner Arbeit trifft man sich in der Werkstatt oder irgendwo nochmal mit dem Hintern irgendwo am Gerät stehen und noch ein Bierchen trinken. Das ist hier genauso wie zu Hause. Also das ist schon cool. Und das Schöne ist auch dann, wenn man der Sprache etwas mächtiger ist und dem Slang ein bisschen besser folgen kann, dann kann man doch deutlich oder viel besser mitreden und irgendwelche Anekdoten noch von zu Hause erzählen. Dann macht das auch nochmal richtig, richtig schön viel Spaß, so ein bisschen Dönekes zu erzählen.
Ja, das ist doch cool. Ja, und jetzt sagst du schon, du bist jetzt schon ein paar Wochen da, bist jetzt noch 2 Wochen da, hast also viel gesehen. Was steht denn noch so jetzt auf dem Programm dann? Du hast gesagt, ihr setzt noch einmal um, dann sind noch ein paar Vorführungen oder ist da noch ein Händlerfeldtag oder wie, was sind so die Planung?
Genau, also jetzt gerade habe ich John vom Flughafen abgeholt oder heute Vormittag habe ich John vom Flughafen abgeholt. Dann haben wir den einen Traktor schon mal vom Händler zum Landwirt gefahren. Dort ist dann morgen ein Drive-Day. Also da kommen dann Landwirte vorbei, die dann sich auf dem Feld direkt von unseren Geräten überzeugen können. Es wird ein Barbecue
von welchem, geben. Justus, von welchem Umkreis sprechen wir da? Also weil ne, alles ist ja so weitläufig. Wie viele Landwirte kommen da, weil du das ja eben auch schon gesagt hast, von wegen auf dem Feldtag 50 Landwirte. Ich dachte zum Beispiel, wo du gesagt hast, ist wenig. Ich dachte eigentlich auch direkt, es ist viel, weil die haben ja auch je nachdem eine weitere Anreise dann. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Gut, dass du das ansprichst, Carina. Hätte ich jetzt, ich sag mal, vergessen. ich habe mal so eine Initiativumfrage gemacht bei den Landwirten, also von dem direkten Nachbarn, der so gute 20 Minuten bis 30 Minuten entfernt ist, ist 3 Stunden Autofahrt, war bis jetzt alles dabei. Für morgen haben sich ein paar Landwirte angekündigt, die mit ihren Flugzeugen kommen wollen, weil, wie ich ja schon sagte, dieser Händler, der hat ein Einzugsgebiet größer als Deutschland. Und ich bin mal gespannt, ob die dann morgen auch kommen mit ihren eigenen Flugzeugen. Die hätten dann so gute zweieinhalb Flugstunden mit dem Flieger. Ja. Also der Umkreis ist schon dann echt enorm. Der Punkt, der jetzt hier gerade so ein bisschen, ne, Johannes hat es schon angesprochen, es werden jetzt die nächsten Wochen natürlich noch ein paar Feldtage folgen und so. Da wollen wir gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, enger machen können, engmaschiger machen können für die Landwirte, dass sie nicht so weit fahren müssen, weil auch hier unten gerade der Dieselpreis in den letzten 3 Wochen um ziemlich genau $1 zum jetzigen Zeitpunkt gestiegen ist und da die Landwirte natürlich auch so langsam auf Sprit gucken und sowas. Ne? Mhm. Genau, das damit haben wir jetzt hier gerade unten zu dealen, aber sonst ist, wie gesagt, geplant die nächsten, ich glaube, drei Feldtage sind es jetzt noch in den nächsten 2 Wochen.
Also warst du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so, oder wart ihr Teil von Feldtagen und so, aber du bist auch Vorführungen bei Landwirten gefahren, die dann gesagt haben, hier würde ich mir gerne mal angucken, oder war das immer im Rahmen von diesen Feldtagen?
Nee, das war immer im Rahmen von den Feldtagen, weil A, die beiden Traktoren, die immer vor den Geräten hängen, weil wir machen die Vorführtour hier mit Fendt zusammen. Die beiden Traktoren sind A nicht angemeldet. Das ist hier unten, ich sag mal, so ein semi-schlimmes Problem. Aber naja, wir können damit nicht auf der Straße fahren. Und das nächste ist, dass die Landwirte extrem halt darauf achten, auf diese, ja, ich sag mal, Verschleppung Biosecurity, dass man wirklich nicht irgendwo von links nach rechts Geräte umsetzt, die nicht sauber sind und so. Deswegen kommen die alle dann schon gerne zu so Feldhaken, gucken sich das an. Ich habe der ersten Zeit diesen, es gibt immer links und rechts von den Straßen, oder nicht immer, aber immer mal wieder links und rechts von den Straßen, so, das sind so, sieht aus wie eine Raststätte bei uns, nur dass da keine Tankstelle ist, sondern so 2 bis 3 relativ große ja, Waschstationen. Da stehen dann Hochdruckreiniger, ne, oder so, ich sag mal so, naja, wie ein Feuerwehrschlauch, ne, so mit relativ viel Wasser dann. Und diese Stationen sind extra dafür da, dass die LKWs, wenn die von der einen in die andere Region fahren, sich eben einmal abwaschen können, dass die so wenig, naja, ich sag mal, Unkräuter oder was auch immer da in dem LKW sich angehaftet hat, verschleppen. Ne? Also das ist schon
Was?
wirklich, da haben die ein riesen Augenmerk hier drauf. Ne?
Wahnsinn.
Also genauso auch bei der Einreise und so. Ich habe hier unten, also ich habe auch keine Arbeitsschuhe mit hier runtergebracht. Die habe ich hier unten gekauft. Und genau aus dem Grund, weil die achten hier extremst drauf. Also mit so matschigen Schuhen oder so wie meine Arbeitsschuhe jetzt gerade aussehen, bräuchte ich nicht irgendwie versuchen, ins Land zu kommen. Würden sie eigentlich reinlassen. Ne? Dann sagen die hier, da ist die Quarantäne-Waschstation, Schuhe sauber machen. Und dann kannst du der die Schuhe putzen und dann kannst du dem nochmal, dem Zollbeamten oder dem Grenzbeamten nochmal deine Schuhe zeigen. Wenn er sagt, jo, ist sauber, dann darfst du auch rein. Also da achten die extrem drauf.
Witzig. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, genau.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, Karina, hast du sonst noch Fragen jetzt an
Nee,
Justus? Sonst hätte
das
ich noch.
waren die 2 Fragen, die ich noch loswerden wollte. Die eine hat Justus mir schon vorweggenommen, dass die Geräte ja per LKW gefahren werden. Und nö, sonst
Ja.
habe ich, glaube ich, jetzt alles gefragt, was ich loswerden wollte.
Ja, dann habe ich noch die alles entscheidende Frage, Justus, mit dem Grill natürlich. Du hast, weiß gar nicht, hast du mir das erzählt? Du hast ja den Podcast gerade, nee, du hast das mir erzählt. Ihr grillt dann auch ja manchmal bei den Feldtagen. Was liegt denn dann so auf dem Grill? Känguru, Krokodil oder so, oder Strauß oder doch da drin Fleisch oder Chicken? Was kommt dann da bei dir in Australien so auf dem Grill?
Also meistens kommt hier eine Rinderwurst auf den Grill, die dann relativ lieblos irgendwo in den Toast reingerollt wird.
Oh.
Um auf die Frage zurückzukommen, zu Hause bin ich definitiv Team Steak. So ein schön eingelegter Schweinenacken, da geht dann doch nichts drüber. Da bin ich großer Fan von.
Aber gibt es denn
Klingt
da jetzt,
gut.
sag ich mal, bei dem Grillen, also ist das ein Thema, so Känguru da zu essen? Hast du das schon mal gesehen? Ich habe so, kriegt man ja manchmal in Deutschland, kriegt man ja vielleicht bei dem
Also
einen oder anderen Asiaten.
Kängurus an sich sind hier unten ein Riesenthema.
Aber nicht im
Die sieht man hier so häufig wie Rehe bei uns zu Hause, würde ich behaupten. Ne? Also die hoppeln hier doch häufiger mal von links nach rechts und so. Die sieht man schon häufig, dass die gegessen werden, habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Also bestimmt irgendwo, aber hier in Restaurants gibt es sie nicht, weil man darf die auch nicht schießen. Also die stehen da unter Schutz. Sie machen hier relativ großen Wildschaden, aber darf man hier nicht schießen.
Ja, ich denke, die andere alles entscheidende Frage, was es dazu gibt, das hast du ja eben eigentlich schon fast verraten, dass du gerne abends mal ein Bierchen trinkst. Ich glaube, das können wir auch so einloggen, oder Justus?
Ja, das unterschreibe ich so.
Aber in Australien auch, oder gibt's da die, oder trinken, hast du noch neue Sachen entdeckt, die du vorher noch nicht so kanntest? Oder trinken die hier schon zu, also, weil ich weiß gar nicht, da gibt's da nicht irgend so einen Wein, den die alle trinken oder so, zumindest die Backpacker habe ich mal gehört.
Naja, was hier unten, also ich habe bis jetzt, hier unten gab es halt so bei den Feldtagen immer Bier. Und was hier, wenn man Cocktails trinkt, werden hier relativ oder wird hier relativ viel Margaritas getrunken. Ist jetzt nicht so meins,
Ja.
aber erfüllt seinen Zweck, sagen wir mal so, ne?
Gut, das waren schöne letzte Worte, Justus.
Ja, ich denke auch.
Ja, Justus, vielen Dank, dass du dir die Zeit jetzt hier genommen hast. Im wohlverdienten Feierabend in Australien. Wir starten jetzt in die Woche, Carina.
Genau. Auf jeden Fall,
vielen Dank, dass du dabei warst und dass du uns berichtet hast. Obwohl ich viele Sachen schon mal ja so gehört hatte von dir, aber doch jetzt nochmal alles im Zusammenhang fand ich richtig spannend. Ja, vielen Dank, Justus.
Ja, danke, Justus, für deinen Einblick. Und auf jeden Fall noch eine gute Zeit, ne? Und komm dann in gut 2 Wochen auch wieder gut nach Hause.
Dankeschön und schön, dass ich nochmal Gast sein durfte.
Immer wieder gerne.
Ja, Carina, es war ja wieder ein, wie ich auch fand, ein spannender Blick über den Tellerrand nach Australien. Mal wieder eine ganz andere Sicht der Dinge, ganz andere Menschen, ganz andere Landwirtschaft. Oder wie siehst du das, Carina?
Ja, absolut. Also ich habe mich ja total gefreut auf die Folge mit Justus eben, wie er es ja auch selber so schön gesagt hat, dass er sich ja auch gerne selber reden hört. Und ich war mir sicher, dass er viel zu berichten hat aus der Zeit. Also danke dafür nochmal. Das war einfach sehr erfrischend und ja, auch viele ja neue Blickwinkel wieder und viel dazugelernt. Also ich fand das zum Beispiel mega spannend, ne, mit dem, wie er sagte, dass es da extra für LKW ja, so Waschanlagen gibt und dass du da quasi durchleuchtet wirst, dass du da quasi, also das kennt man ja in Deutschland höchstens mal so aus dem tierischen Bereich, ja, ne, dass ja, du genau. So, ich sag mal, durch so eine Schleuse gehst, bevor du in den Stall gehst und ja, dich desinfizierst und Schuhe wechselst und weiß der Henker was und dass die das so krass machen und da auch bei Geräten dann so penibel drauf achten, dass da ja nichts verschleppt wird, das fand ich schon sehr spannend. Das habe ich so auch noch nicht gehört.
Ja, das ist echt also ich glaube, das wird wahrscheinlich in Europa auch irgendwann noch mehr kommen, wenn wir da bestimmte Sachen haben, wie jetzt mit dem Erdmandelgras oder so, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber das ist schon echt spannend. Auch ich hatte das, jetzt bin ich über einen kleinen Blick über den Tellerrand, in Amerika war das auch oft, wenn du vom Bundesstaat zu Bundesstaat gefahren bist, zum Beispiel nach Kalifornien, da wird ja sehr viel Obst angebaut und da wurdest du zum Beispiel auch gefragt, ob du Äpfel dabei hast oder so, einfach zum Essen als Snack, weil die das auch nicht haben wollen, weil du dann gefühlt irgendwelche Krankheiten über diese Äpfel dann einschleppst. Und ich meine, das sind natürlich andere Entfernungen und so, ne? Ja. Aber wenn man jetzt, ich könnte mir irgendwann auch wirklich gut vorstellen, dass man sagt, an Grenzen in Europa oder so, dass dann irgendwie die LKWs gewaschen werden müssen oder wie auch immer, ist zum Beispiel jetzt auch ein, jetzt, wo wir das auch schon haben, ist tatsächlich, wenn wir Maschinen von Europa, jetzt sag ich mal, vom Kontinent Europa nach England bringen, also nach UK, die müssen durch eine zertifizierte Reinigungsfirma gewaschen sein, auch aus dem Grund, dass die keine Krankheiten von uns sich einschleppen wollen. Also wir haben öfters ja sonst schon mal Vorführgeräte oder Maschinen hier von unserer Argo-Farm nach England verkauft, Gebrauchtgeräte, die waren dann gut sauber, sag ich mal, so wie wir die halt hier gewaschen haben. Und jetzt müssen die wirklich picobello sauber sein und zertifiziert sauber sein, bevor man die nach UK importieren darf. Auch aus dem Grund mit den Krankheiten. Ne? Da haben wir da tatsächlich auch schon jetzt in Europa. Vielleicht also ist mir nur gerade eingefallen. Ja, ansonsten, was ich auch sehr interessant fand, ist immer gerade dieser Schlag Menschen und diese Ansichten über Landwirtschaft und welche Probleme die jeweils haben. In jedes Mal, wenn ich mich mit einem Lemken-Kollege von der Welt unterhalte, hat man gefühlt irgendwie eine andere Ansicht auf die Dinge. Ich meine, du hast jetzt ja auch schon mit vielen Leuten gesprochen, mit Carlos, mit Alessandro, mit Hans, mit den Österreichern. Jedes Mal, also viele Sachen sind natürlich ähnlich, gerade hier in Zentraleuropa, aber auch gerade wenn es dann mal über Kontinente hinweg geht, ist dann doch wieder was ganz anderes und das finde ich immer wieder spannend.
Absolut.
Ja, und vor allem für Justus freut es mich auch, dass man jetzt dann mal da hinkommt. Ist natürlich auch eine Riesenerfahrung, sag ich mal, da so lange dann in Australien zu sein, Englisch zu lernen, die Leute kennenzulernen, mal einen anderen Blick der Dinge zu sehen. Ich habe mich auch wirklich für Justus gefreut, als es da die Möglichkeit gab, das zu machen. Und bin froh, dass das jetzt so gut geklappt hat für alle Seiten, für Lemken in Australien, für die Landwirte, für Justus.
Ja. Und für uns.
Und für uns. Wir haben eine spannende Folge gehabt, genau. Noch ein netter Nebeneffekt, den wir hatten. Dann würde ich sagen, noch ein Werbeblock von mir an alle Landwirte. Wir haben im Moment unsere Blue Deals, das heißt auf bestimmte Geräte oder auf viele Geräte bei den Flügen, bei den Grubbern, Kurzscheibeneggen haben wir Rabatte und Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland. Also wenn ihr da Interesse habt und ihr steht vor einer Kaufentscheidung, dann geht auf unsere Website, kontaktiert euren Händler, unseren Lemken-Partner oder unseren Lemken-Gebietsverkaufsleiter Ende des Werbeblocks, Carina. Ich bedanke mich wie immer für eine Folge mit dir, dass du die Zeit genommen hast, hier am Montagmorgen, Justus, für den Montagabend.
Ja.
Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Jetzt starten wir in die Woche, fast mit Mittag und ich überreiche dir wie immer, oder vielen Dank noch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt oder Anmerkungen, immer her damit. Und dann hat wie immer Carina das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Was soll ich da noch hinzufügen? Ich glaube, jetzt hast du ja wirklich alles schon vorweggenommen. Also ich schließe mich einfach deinen Worten an, um es kurz zu machen, und freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Bis dann.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.